Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche jetzt mit Raimund Kamm. Hallo erstmal.
Einen schönen guten Tag an alle.
In Gundremmingen, ein Atomkraftwerk in der Nähe von Augsburg, gab es mal drei Blöcke. Einer läuft noch und der soll Ende des Jahres abgeschaltet werden. Ist jetzt alles gut?
Es ist gut, dass er endlich abgeschaltet werden soll. Es wäre gut, er würde heute schon abgeschaltet, denn jeden Tag macht er 70 Kilogramm hochradioaktiven Atommüll. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, ob jetzt alles gut ist. Nein, der Atommüll bleibt. Der bleibt für weit über 1 Million Jahre.
Und der lagert ja jetzt teilweise in Gundremmingen, also das ist das größte Zwischenlager in diesem Lande. Wie sieht es jetzt eigentlich dort aus?
Es wurde ja in Gundremmingen schon der Block B 2017 abgeschaltet. Und dann kommen ja immer erstmal die Spaltelemente in das Abklingbecken und werden dann nach ein paar Jahren in Kastoren gesteckt. Und die Kastoren werden in die Zwischenlagerhalle gefahren. Und die füllt sich jetzt mit den verbrauchten, extrem strahlenden Spaltelementen aus Block B und auch von früheren Entladungen schon aus Block C. Also jetzt haben wir noch Spaltelemente in den Abklingbecken und die werden peu à peu umgeladen und in die Zwischenlagerhalle gefahren. Und in 5, 6, 7 Jahren werden dann alle diese Spaltelemente in der Zwischenlagerhalle sein.
Gut, da es ja kein Endlager gibt in Deutschland, ich weiß auch nicht, ob es jemals eins geben wird, wie da müssten die Spaltelemente, weil in diesen Elementen nichts brennt, weil viele Leute sagen, Brennelemente ja nochmal woanders hingekarrt werden. Und das ist ja auch wieder so eine Sache, das immer hin und her zu fahren. Wie sieht es damit aus?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir zu beantworten haben. Wir wissen, wir fürchten, dass die Zwischenlager nicht in den nächsten 60 Jahren geräumt sein werden. Dass also die Suche nach einem Endlager und die Erstellung und dann die Befüllung des Endlagers noch so lange dauert. Ich selber, unsere Bürgerinitiative streitet für die Suche und den Bau eines Endlagers. Denn wenn in unserem Land mal was passiert und wir müssen über lange Zeiträume denken, nicht nur 5 Jahre, sondern 50, 100, 200, 1000 Jahre, dann ist es viel besser, dieser tödlich strahlende Müll ist nicht in einer Halle oberirdisch, sondern er wäre in 600, 700, 800 Meter unterirdisch in einer möglichst sicheren geologischen Schicht. Möglichst sicher heißt, das muss eine Salzton-Granitschicht sein, die gute Aussichten bietet, dass sie in den nächsten 1, 2, 3 Millionen Jahre nicht verändert wird. Also in der Krisensituation, das kann Krieg sein, allerschlimmste. Das können auch gesellschaftliche Unruhen sein. Das können Wirtschaftskrisen sein. Das können Naturkatastrophen sein. In solchen Situationen, glaube ich, ist es für die Menschen wesentlich besser, wenn ich oberirdisch nur in einer Halle, natürlich mit Kastoren, der Atommüll rumsteht, sondern tief unten in der Erde ist. Und da ist er aber noch nicht. Und wir müssen deswegen die Frage beantworten, was machen wir für die nächsten 50, 60 Jahre, wo dieser Atommüll noch oberirdisch jetzt stehen muss. Ich glaube, wir diskutieren das bei uns in der Bürgerinitiative. Ich glaube, wir sollten die Zahl der standortnahen Atommülllager verringern und sollten in jedem Atomland, zur Erinnerung, das ist Mecklenburg-Vorpommern, das ist Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. In jedem dieser Atomländer sollten wir ein zentrales Zwischenlager für den vorhandenen Atommüll machen.
Sachsen-Anhalt ist auch noch dabei, weil dort gab es mal ein Atomkraftwerk bei Stendal.
Ja, aber das ist nie in Betrieb gegangen. Das hat ja nie gelaufen.
Stimmt, das ist ja nicht in Betrieb gegangen. Es kam ja dann die Wende dazwischen, sage ich jetzt mal so. Das hatte ich jetzt gerade ausgeblendet. Und wie sieht es überhaupt, was soll in Gundremmingen jetzt passieren? Gibt es da schon Anträge für einen Rückbau? Weil ja das Atomkraftwerk hat ja RWE betrieben.
Ja, beide Blöcke B und C, nur zur Erinnerung, der Block A, der 1977 schon kaputt ging, Unfall mit Totalschaden, der wird seitdem zurückgebaut. Der steht von außen, steht ja noch unverändert da. Ich bin aber vor ein paar Jahren auch mal drin gewesen. Innen drin wird zurückgebaut, abgewrackt. Und Block B und C haben auch schon die Genehmigung zum Abwracken. Und die sollen dann auch, ja, man nennt es immer nett, zurückgebaut werden. Man muss dann in dem Wrack die strahlenden Teile beseitigen. Man geht her und das muss man vielleicht mehr erläutern, was da drin passiert. Man geht her und nimmt den Beton. Wenn er verstrahlt ist, wird er oberflächig gereinigt. Das ist ein schlechter Ausdruck. Also da wird mit Sandstrahlen und Schmirgeln und ähnlichen Methoden wird die oberste Schicht abgetragen, in der dann eben die Strahlung sehr hoch drin ist. Das kommt dann in Säcke oder in Behältnisse. Und das, was dahinter ist, wird immer wieder gemessen, ob da die Strahlung unter den Grenzwerten ist. Und wenn sie unter den Grenzwerten ist, dann kommt und soll dieser Müll auf die Deponie.
Und wer ist dafür beauftragt worden? RWE selbst? Weil das würde ich ja ein bisschen problematisch finden.
Es machen verschiedene Firmen, so wie RWE beim Betrieb ja auch Subunternehmer immer für verschiedenste Arbeiten hat. Ja, ob das problematisch ist, es gibt die entgegengesetzte Ansicht, aber da bin ich nur Beobachter und kann das nur schildern. Ich kann das nicht bewerten. Die entgegengesetzte Ansicht sagt ja, die Leute, die die Anlage gebaut und betrieben haben, kennen sie auch. Und die können am besten auch beurteilen, innen drin und sachkundig dann dieses Abwracken vornehmen. Also das soll schon diese Leute machen. Und das war auch immer das Versprechen von den Arbeitsplätzen. Wenn wir stilllegen, dann werdet ihr ja nicht alle arbeitslos, sondern ihr habt jahrzehntelang damit zu tun, die Anlage abzuwracken.
Jetzt komme ich nochmal zu einem anderen Punkt, nicht zum Atomkraftwerk Gundremmingen, aber es hat ähnlich was damit zu tun. Es gibt jetzt einige Menschen, die reden von einer Renaissance der Atomkraft, was ich ja hochproblematisch finde und geht vor allen Dingen überhaupt nicht. Wir können nicht den Müll auf die anderen Generationen übertragen und aus dem Augen, aus dem Sinn. Wie sieht es in Bayern mit erneuerbaren Energien aus? Hier in Sachsen geht es ganz schleppend voran oder gar nicht?
Die sogenannten drei Freistaaten, Sachsen, Thüringen, Bayern, sind zusammen noch mit Baden-Württemberg am schlechtesten in der Energiewende, am schlechtesten. Bayern und Sachsen stechen dabei noch hervor. In Bayern wird die Windkraft blockiert, der Windkraftausbau wird blockiert, Photovoltaik haben wir eine Menge, ja. Aber auch das muss man immer wieder sich bewusst machen. Wir können nicht mit Photovoltaik Windkraft ersetzen, denn im Winterhalbjahr bringt die Photovoltaik wenig. Also in einem Wintermonat produziert die Photovoltaikanlagen vielleicht ein Fünftel so viel Strom wie in einem Sommermonat. Wir brauchen den Mix aus Wind, Sonne und dazu auch die vorhandenen Wasserkraft- und Bioenergieanlagen, vielleicht einmal Geothermieanlagen. Aber gerade Windkraft und Sonne müssen vernünftig gemischt sein, weil im Winterhalbjahr produzieren die Windkraftanlagen deutlich mehr Strom als im Sommerhalbjahr. Wenn wir so ein klassisches Sommerwetter haben, dann laufen die Anlagen, die Windanlagen nicht so viel, dann weht nicht so viel Wind. Im Winter ist es meistens umgekehrt. Wir haben heute einen Tag, wo in Norddeutschland schon kräftig Wind weht, hier im Süddeutschland noch nicht. Der kommt erst noch in den nächsten Tagen. Also wir brauchen den Mix und leider wird das in Bayern nicht bisher von den verantwortlich Regierenden gesehen. Sie blockieren die Windkraft. Ich hoffe, dass bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin rauskommt, dass das Bundesbaugesetz so geändert wird, dass diese Blockade, die Bayern durch diese 10H-Regelung, also neue Anlagen, werden nicht mehr privilegiert, wenn sie näher als die zehnfache Gesamthöhe stehen, muss man erläutern, eine moderne Windkraftanlage kann bis zur Flügelspitze ganz, ganz oben 250 Meter hoch sein. Zehnfache Entfernung heißt 2500 Meter und unser Land ist mit ganz vielen Dörfern, Weilern, Einzelgehöften bestückt, übersät, besiedelt und dann finden die Windkraftanlagen da keinen Platz mehr und sollen dann in die Naturräume, in die Wälder und so Naturschutzräume abgedrängt werden und das ist Quatsch. Windkraftanlagen stören nicht, die gehören auch in Industriegebiete rein und das ist unser Problem in Bayern, dass wir deswegen mit der Energiewende nicht ausreichend vorankommen. In Sachsen hat es ja die alte Regierung auch, also die alte CDU-Regierung, immer mit wechselnden Koalitionspartnern auch immer blockiert. Ich habe Freunde, die in Dresden sind und erneuerbare Energien versuchen voranzubringen. Ich hoffe, dass die bald Erfolg haben und dass, ein bisschen aus Bayern gesagt, die himmlische Weisheit auch die sächsische Landesregierung erreicht und man endlich sieht, wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien, um uns von Atom, Kohle, auch Erdgas unabhängig zu machen.
Wir hatten gestern in der Kneipe drüber gesprochen und der Umweltminister Günther, genau, Herr Günther von den Grünen, stellt Plakate auf und wirbt für Windenergie, aber Windräder werden nicht aufgestellt, so viel zur der ganzen Angelegenheit. Ich finde es ziemlich dubios, was hier passiert.
Ein Kommentar aus Bayern dazu. Leider, leider sind die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Windräder fürchterlich lang. Also von der Überlegung, hier haben wir doch einen schönen Bereich, wo man 5 Windräder bauen könnte, über die Gespräche mit den Grundstücksbesitzern. Möchtet ihr das? Können wir da euer Grundstück pachten für 20, 25, 30 Jahre, um dort Windräder zu betreiben? Über dann die artenschutzrechtlichen Prüfungen werden dort keine Vögel, keine Fledermäuse übermaßen gefährdet. Dann alle weiteren Prüfungen bis dann zur Genehmigung und zum Bau vergehen leider in unserem Jahr 3 bis 10 Jahre. Und das muss auch geändert werden. Ich hoffe auch da wieder, dass in Berlin bei der neuen Koalition es hinkommt, dass man diese Verfahren strafft. Natürlich müssen wir prüfen. Man kann nicht eine Windkraftanlage neben das Nest eines Schwarzstorches bauen. Solche Dinge müssen seriös und vernünftig geprüft werden. Man muss mit der Bevölkerung reden. Wo wollen wir Windräder und wo wollen wir keine Windräder haben? Man muss Schallgutachten machen. All diese Dinge ja, aber das muss in 1, 2 Jahren machbar sein und dann müssen auch die Windkraftwerke gebaut werden. Und um das nochmal auch ins Bewusstsein zu bringen, in den letzten 6, 7, 8, 9 Jahren hat es so große technische Fortschritte gegeben, dass die heutigen Windkraftwerke pro Jahr 3-mal so viel Strom produzieren wie noch vor 10 Jahren. 3-mal so viel. Und also wenn man da eine moderne Anlage hinbaut in Bayern wie in Sachsen, dann kann die 14, 15 Millionen Kilowattstunden Windstrom im Jahr liefern. Und das ist toll, denn sie liefert den Strom auch nur noch für 5 Cent die Kilowattstunde. Die Preise, die Stromgestehungskosten sind kräftig gesunken. Da kommen bekannterweise alle Abgaben, Netzentgelte und sowas noch drauf. Aber die Stromlieferkosten von der Anlage weg sind so kräftig gesunken, dass wir damit auch die Strompreise stabilisieren und sogar wieder runterbringen können. Und da hoffe ich, dass man sich dieser modernen Technik mit vernünftiger Planung, wo in der Landschaft wollen wir die Anlagen haben, sich man dieser Technik bedient.
Und jetzt eine andere letzte Frage, die auch mit diesem Thema wieder was zu tun hat. Stromtrassen, sogenannte Stromtrassen. Da von Norden, da weht ja nun mehr Wind als im Süden, dass das ausgeglichen wird, wenn mehr Sonne scheint, dass das Strom hin und her transportiert wird. Da steht ja Bayern auch auf den Bremsklötzern. Wie sieht es damit aus?
Ich erlebe Verrücktes. Letzte Woche war ich bei einer öffentlichen Veranstaltung nebenan in Baden-Württemberg. Und da hieß es, nein, wir wollen kein Windrad, nein, wir wollen kein Windrad. In Norddeutschland weht doch mehr Strom. Und dann bin ich bei öffentlichen Versammlungen, wo es um Stromleitung geht, da heißt es, nein, wir wollen keine Stromleitung, nein, wir müssen den Strom selber im Land produzieren. Und so gibt es dann örtliche Gruppen, den Ehrennamen Bürgerinitiative möchte ich Ihnen gar nicht geben, örtliche Widerstandsgruppen, wo ich mir auch manchmal denke, von wem werden sie noch gesteuert? Dahinter wittere ich schon auch manchmal dunkle Kräfte. Viele machen da sicherlich blauäugig mit. Und das ist Unfug. Das Grundsätzliche ist, wir müssen, wenn wir die erneuerbaren Energien nutzen, die ganz großräumig verteilen, nicht nur einfach dort, wo im Durchschnitt mehr Wind weht, sondern ganz großräumig, weil es der Wind weht mal hier und weht mal dort, die Sonne scheint mal hier, die scheint mal dort, es regnet mal hier mehr und dort weniger. Alle unsere wetterabhängigen erneuerbaren Energietechniken müssen großräumig in Europa verteilt werden, um die Wetterunterschiede zu nutzen. Und dann müssen sie auch großräumig vernetzt werden. Mit der modernen HGÜ, das steht für Hochspannungsgleichstromübertragungstechnik, die ist verlust- und viel strahlungsärmer als die heutigen Überlandleitungen. Diese moderne Technik muss genutzt werden, um dann diese Anlagen, die in Norddeutschland stehen, in Norwegen stehen, in Polen stehen, in Italien, in Deutschland natürlich, Frankreich, um die miteinander zu verbinden. Und diese Anlagen, diese Stromleitung kann man natürlich auch geschickt bauen. Wir haben in der Vergangenheit Trassen gebaut bekommen, die sind hässlich, die sind auch für die Vögel schädlich. Man muss die viel, viel besser bauen, kann es auch heute machen. Und dann passt das gut zum Ausbau der erneuerbaren Energieanlagen, dass wir auch moderne Überlandleitungen haben. Und nur als Erinnerungsposten, wir müssen natürlich auch die Speicher weiterentwickeln. Auch da tun sich gewaltige technische Fortschritte auf.
Gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Und da danke ich dir erstmal recht herzlich dafür, ne?
Gern geschehen.
Bitte sehr. Jo, ich sprach mit Raimund Kamm zum Atomkraftwerk Gundremmingen, wo Ende des Jahres, also am 31.12.2021, der Block C vom Netz gehen soll. Ich hoffe, das passiert auch. Und RWE ist der Betreiber dieses Atomkraftwerkes und auch für den Rückbau zuständig. Block A, der vor Jahren in den 70ern schon Schrott gegangen ist, wird zurzeit zurückgebaut. Weitere Informationen dazu unter www.atommüll-lager.de.